Identität 18 heute und ich merke irgendwie, dass die Reihe zu Ende geht, so zumindest in meinem Inneren geht sie langsam zu Ende. Ich denke mal, werden wahrscheinlich noch 5 Teile werden oder sowas, aber irgendwie jetzt nicht nochmal 18. Und ich hoffe, dass ihr schon jetzt viel rausgenommen habt. Also ich kriege sehr viel Feedback davon, dass es sich tatsächlich als lohnend erwiesen hat, sich so lange mit Identität zu beschäftigen. Und wollte es nochmal sagen, dass wir jetzt so mehr oder weniger an die Zielgerade kommen. Also kann schon noch sein, ich predige ja nicht jedes Wochenende, dass es noch ein paar Monate dann dauert, bis wir dann tatsächlich irgendwie am Ende sind. Aber es sind jetzt so die letzten Male irgendwie, wo ihr auch nochmal Möglichkeit habt, euch da nochmal mehr mit zu beschäftigen mit dem Thema. Würde auch empfehlen, vielleicht den einen oder anderen Teil nochmal nachzuhören, wenn ihr welche verpasst habt. Ich meine, bei 18 Teilen kann man ja davon ausgehen, dass keiner bei jedem Teil dabei gewesen ist, außer mir. Und so würde ich euch das einfach mal empfehlen. Die müssten eigentlich auch komplett im Internet sein. Heute geht es nochmal um die Identität Jesu. Da habe ich vor 3 oder 4 Wochen angefangen, schon drüber zu predigen, als ich das letzte Mal hier gestanden habe und gepredigt habe. Und möchte heute den Sack zumachen und nochmal ein bisschen was darüber erzählen oder sagen, woraus Jesus eigentlich seine Identität bezogen hat und was für ihn so wichtige Quellen waren, um Erkenntnis über sich selbst zu haben und zu wissen, wer er eigentlich ist. Und weil das letzte Mal schon so lange her ist, würde ich gerne nochmal eine Bibelstelle zum Anfang nehmen, wo ich letztes Mal schon drüber geredet habe, als wir mit dem Thema angefangen haben. Nämlich die Taufe Jesu. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Oh Jesus. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Matthäus 3, Verse 16 bis 17. Also ich lache nicht über Gottes Wort, sondern manchmal, ich glaube, was das Psalm 119 müsste das sein, da heißt es, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der fette Beute gemacht hat. Und das ist echt tatsächlich so manchmal. Ich glaube, wenn man im Geist Bibel liest, dann ist das manchmal total krass. Ne? Du liest irgendwelche Sachen, die eigentlich ja, ganz normal sind und auf einmal irgendwie freut sich was in dir darüber, dass du dich mit Gottes Wort beschäftigst. Das vor ein paar Jahren mal gehabt, irgendwie da habe ich im griechischen NT die Geschlechtsregister in Matthäus gelesen und war auf einmal total breit im Geist. Irgendwie war total glücklich irgendwie darüber, dass ich das lesen konnte irgendwie und das hat mich total auferbaut. Ey, und so funktioniert Bibellesen, also so funktioniert Bibellesen am besten. Bibellesen funktioniert ganz schlecht, wenn man einfach nur mit dem Verstand Bibel liest. Aber wenn der Heilige Geist da ist und es einem erklärt und man so mit den Augen Gottes irgendwie diesen Text liest, dann ist das was total Intensives. Das gab's umsonst, das hat nichts mit der Predigt zu tun, aber das macht ja nichts. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das, was Gott zu Jesus sagt an dieser Stelle, das ist was unheimlich Kostbares. Wenn ein Vater zu seinem Sohn sagt, und sicherlich gilt das auch für Mütter, wobei ich gelesen habe, dass Väter mehr irgendwie für Identitätsbildung wichtig sind als Mütter, ich weiß nicht, woran das liegt, aber wenn ein Vater zu seinem Sohn oder seiner Tochter sagt, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Ich habe Gefallen an dem, was du machst und an dem, was du bist und wie du aussiehst und wie du am Start bist. Dann macht das etwas mit einem. Das lässt dich nicht kalt. Sondern das ist eigentlich eher im Gegenteil irgendwie etwas, wofür Söhne und Töchter alles geben würden, um das einmal zu hören. Und es ist so kostbar, wenn du das mal gehört hast. Das ist wirklich der Stoff, aus dem Identität aufgebaut ist. Und das Tolle ist, dass Gott es zu Jesus gesagt hat, als er eigentlich noch gar nichts gemacht hat, zumindest nicht als Christus. Vorher war er normal Kind und ist aufgewachsen und hat sicherlich schon ein paar Erfahrungen mit Gott gemacht, aber der ganze übernatürliche Dienst, der hat jetzt erst angefangen in diesem Moment und Jesus hatte noch nicht viele Wunder getan, Tote auferweckt oder sonst etwas und da ganz am Anfang kommt Gott schon und sagt, ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Und ich finde das kostbar, dass Gott diese Sachen sagt und sie nicht davon abhängig macht, was wir machen, sondern dass es schon ist, wenn du noch gar nichts Gutes gemacht hast und wir dann guckt Gott dich schon an und sagt, ich finde dich total gut. Egal, was du noch machen wirst, ich bin auf jeden Fall schon mal auf deiner Seite und ich bin dein Fan und ich finde das gut, was du machst. Ich finde es gut, wie du bist. Ich finde es gut, wie du aussiehst. Ich finde es toll, wie du dich kleidest. Ich finde dich einfach wie total gut. Und es ist so wichtig, irgendwie das einmal wenigstens im Leben zu hören, dass Gott dir genau das Gleiche sagt. Denn wir sind alle Söhne und Töchter Gottes und Gott will mit jedem von uns genauso reden wie mit Jesus und wie Gott hat für jeden von uns die gleichen Gefühle und Ansichten, wie er es für Jesus gehabt hat. Wir sagen das so oft und wie Gott hat keine Lieblingskinder und dann fragen wir uns, ja, aber was ist mit Jesus? Den hat er doch bestimmt ein bisschen lieber gehabt als mich. Und ich glaube, nein, Gott hat tatsächlich keine Lieblingskinder oder umgekehrt, Gott hat nur Lieblingskinder. Und deswegen empfindet er irgendwie für dich genau das Gleiche, wie er es für Jesus Christus empfunden hat. Und er will dir irgendwie genau das Gleiche sagen, nämlich ich liebe dich und ich bin stolz auf dich. Und ich glaube, dass es sich echt lohnt, Zeit zu investieren, um das mal zu hören. Und vielleicht auch mal zu sagen, hey, ich bleib so lange dran, bis ich es gehört habe. Ich nehme mir jetzt einfach mal irgendwie eine ganze Woche frei irgendwie und in der Woche mache ich nichts anderes, wie fahre ich nicht in Urlaub, wie macht nicht den Garten, sondern ich nehme einfach mal die Woche irgendwie, um zu fasten und zu beten und Gottes Angesicht zu suchen und das irgendwie einmal irgendwie zu hören, dass Gott selber zu dir sagt, dass er dich liebt und dass er stolz auf dich ist. Ey, das macht echt was mit Menschen. Das ist total wertvoll. Und so ist das Erste, worauf Jesus offensichtlich seine Identität aufgebaut hat, ist, dass Gott direkt zu ihm geredet hat. Hat Gott auch nicht nur an dieser Stelle gemacht, sondern es gibt noch ein paar andere Stellen, irgendwie wo im Johannesevangelium ist zum Beispiel ein, irgendwie wo Gott dann nochmal mit einer hörbaren Stimme irgendwie zu Jesus gesprochen hat. Gibt einige andere Stellen, wo man merkt, dass Jesus Zeit mit Gott verbracht hat und dass er etwas aus dieser Zeit gezogen hat. Und so ist es, dass einiges von dem, was Jesus über sich selber wusste und was seine Identität ausgemacht hat, das kam direkt aus einer Begegnung mit Gott, wie wohl Gott direkt in sein Leben hineingesprochen hat. Aber interessanterweise ist auch das andere für Jesus wichtig, nämlich dass er vieles von seiner Identität aufgebaut hat aus Versen aus dem Alten Testament, dass er zum Beispiel ständig über das Alte Testament zitiert und dass er also aus der Heiligen Schrift schon herausgefunden hat, wer er eigentlich ist. Und das ist natürlich eine ganz starke Parallele zu uns, denn auch wir lernen uns eigentlich bloß kennen, wenn wir mal in den Spiegel der Bibel hineingucken und nicht, wenn wir in unsere Gefühle gucken oder unsere Umgebung fragen, sondern wenn wir wirklich wissen, wer wir wollen, wer wir sind, dann müssen auch wir in Gottes Wort hineingucken. Und eine Stelle, wo sich das ganz deutlich zeigt, dass Jesus aus dem Alten Testament gezogen hat, wenn es um seine Identität geht, ist, als Johannes der Täufer Boten zu Jesus geschickt hat und gefragt hat, bist du wirklich der Messias? Und ich finde, das ist eine unheimlich intensive Stelle, also da kann man eigentlich nicht einfach drüber weglesen, denn Johannes der Täufer war der Wegbereiter Jesu. Er war jemand, der von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt war, glaube ich, ganz sicher die einzige Person in der Bibel, von der das gesagt worden ist, dass er also immer schon im Heiligen Geist unterwegs war, der dann sein ganzes Leben so diesem Dienst gewidmet hat, auf Jesus aufmerksam zu machen, sich zurückgezogen hat, in einer Höhle gewohnt hat, gestunken hat, weil er einen Kamelhaarmantel anhatte, sich nur von wildem Honig und Heuschrecken ernährt hat, also ganz grauenhafte Diät hatte, da ist selbst McDonald's noch besser, und der alles irgendwie hingegeben hat für Jesus und das ganze Volk aufmerksam gemacht hat darauf, dass nach ihm der Messias kommt. Und Johannes der Täufer hieß Täufer, weil er getauft hat, eigentlich ganz klar. Und er hat am Jordan getauft und hatte eigentlich bloß eine ganz simple Botschaft. Nämlich Leute, tut Buße, ändert euer Denken, lasst euch wieder auf Gott ein, denn nach mir kommt einer, der wird nicht mit Wasser taufen, sondern der tauft mit Heiligem Geist. Und wenn du die Geschichten liest von Johannes, dann siehst du jemanden, der Erweckung gebracht hat, wie kaum ein zweiter in der Bibel, der manchmal so viele Leute getauft hat, dass er einige Stellen im Jordan das ganze Wasser weggetauft hat. Also da war nachher nur noch Matsch da, irgendwie, weil die Leute irgendwie so viel Wasser in ihren Klamotten hatten, dass nachher einfach kein Wasser mehr da war. Da musste er die Taufstelle wechseln. Und der wirklich irgendwie das ganze Land in Aufruhr gebracht hat mit dieser Botschaft und der hundertprozentig überzeugt davon war, dass Jesus der Messias war. Und jetzt wird dieser Johannes ins Gefängnis geworfen und er war Realist genug, um zu wissen, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Das endet mit meinem Tod. Und mitten in dieser schwersten Stunde seines Lebens kriegt er auf einmal Zweifel. Und er fragt sich, oh Mann, was ist, wenn ich aufs falsche Pferd gesetzt habe? Was ist, wenn dieser Jesus zwar irgendwie toll aussah, aber in Wirklichkeit gar nicht der Messias ist? Was ist, wenn ich hier jetzt irgendwie noch nie was Vernünftiges gegessen habe und den Weg für jemanden bereitet habe, der dann eigentlich bloß irgendein netter Typ war, aber nicht der Messias? Und so schickt er also in seiner Angst Boten zu Jesus und sagt, Jesus, bist du der Messias oder soll ich auf jemand anders warten? Und Jesus gibt eine ganz komische Antwort. Und er sprach zu den Boten, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Im anderen Evangelium steht sogar, dass er die Boten erst stehen gelassen hat, denen gar nichts gesagt und ist dann losgegangen, hat ein paar Wunder getan und ist dann zurückgekommen und hat eigentlich das Gleiche gesagt. Und wenn man das so liest, denkt man, tja, ein einfaches Ja oder Nein, er hätte es ja auch getan. Da muss man ihn ja nicht irgendwie so lange ausholen und letzten Endes die Frage dann noch nicht mal beantworten. Aber ich meine, tatsächlich hat Jesus die Frage sehr genau beantwortet, denn er hat Johannes den Täufer zurückverwiesen ans Alte Testament und hat gesagt, hey, du kennst die Schriften. Du weißt, was über den Messias gesagt wird. Du weißt, dass der Messias Tote auferwecken wird. Du weißt, dass der Messias, wenn er kommen wird, blinde Augen aufmacht. Du weißt, wenn der Messias predigen wird, dann werden Ohren, taube Ohren aufgehen. Du weißt, wenn der Messias kommt, dann werden Leute, die nicht laufen können, auf einmal laufen können. Und genau das passiert. Und ich glaube, Johannes hat die Botschaft gekriegt und hat sofort verstanden, dass Jesus sagt, jawohl, ich bin der Messias und ich kann beweisen, dass ich der Messias bin, weil das Alte Testament davon berichtet und weil ich genau das mache, was im Alten Testament von Christus bezeugt ist. Und so können wir sehen, dass Jesus wusste, wer er war, weil er im Alten Testament über sich gelesen hat und weil er sagen konnte und es auch anderen Leuten beweisen konnte, ich bin wirklich mit dem Messias, weil das und das und das und das und das und das, das steht alles in den Heiligen Schriften drin und es ist ganz eindeutig, ich bin der Messias. Und so ist es bei uns auch. Wir gucken in Gottes Wort hinein und wir sehen, wir sind geliebt. Wir sind erfüllt. Wir sind gerettet, wir müssen keine Angst um unser Heil haben. Ich danke für das Zeugnis, das hat mich total ermutigt. Sondern wir können Heilsgewissheit haben, wir können hundertprozentig davon überzeugt sein, dass wir in den Himmel kommen. Nicht, weil es in unseren Gefühlen steht, sondern weil es in Gottes Buch steht und weil es das ist, wo wir unser Leben drauf aufbauen. Und jetzt sehe ich so zwei Sachen, die Jesus offenbar herausgefunden hat aus Gottes Wort und aus dem Hören auf Gottes Geist, die sein Leben ganz massiv bestimmt haben. Das eine ist, Jesus wusste ganz deutlich, woher er kommt. Und wenn ihr mal langsam das Johannesevangelium durchlest und mal irgendwie drauf achtet, wie Jesus über sich redet im Johannesevangelium, dann werdet ihr feststellen, dass eigentlich fast jedes Mal, wenn er eine Rede gehalten hat, er etwas in der Richtung gesagt hat, ich bin gesandt. Ich bin von Gott gesandt. Ist zum Beispiel in Johannes 3, Vers 17, so die erste Stelle, da heißt es, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Ein Kapitel später, Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Noch ein Kapitel weiter, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und das zieht sich so durch, echt, das ist, glaube ich, fast in jedem Johanneskapitel, es ist immer irgendwie, ich bin der, den Gott gesandt hat. Ich bin nicht aus eigenem Auftrag hier, sondern ich bin hier, weil Gott mich gesandt hat. Und ich habe einen göttlichen Ursprung und ich kann diese ganzen Sachen nur machen, weil Gott hinter mir steht und ich in dieser Sendung Gottes unterwegs bin. Und jetzt denkt man sich, na klar, man kann ja schlecht Messias sein, wenn nicht Gott hinter einem steht. Also Jesus musste ja schon irgendwo gesandt sein, er musste ja schon eine göttliche Quelle haben. Aber ich glaube, wenn wir es nur irgendwie auf Jesus beziehen, dann verpassen wir ein bisschen den Punkt an der ganzen Sache. Nämlich der Punkt ist, dass unsere Quellen genauso in Gott entspringen wie die Quelle Jesu. Und dass unser Ursprung auch nicht in unserer Familie liegt oder in unseren Vorvätern oder sonst wo, sondern dass unser eigentlicher Ursprung letzten Endes genauso in Gott liegt, wie das bei Jesus selber der Fall gewesen ist. Und das ist ein total wichtiger Punkt, weil Herkunft eigentlich eine sehr entscheidende Sache ist. Das sieht man immer wieder in politischen Diskussionen, wo es darum geht, ob denn jetzt eigentlich in Deutschland Chancengleichheit herrscht oder nicht. Ich meine, man hat sich irgendwann aufgemacht vor vielen Jahren und hat gesagt, wir wollen gerne irgendwie ein Land haben, wo jeder die gleichen Möglichkeiten hat, an Bildung zu kommen und etwas aus seinem Leben zu machen und wo Chancengleichheit herrscht. Und was dann natürlich immer irgendwie dagegen ins Feld geführt wird, ist, es gibt keine Chancengleichheit. Es gibt vielleicht irgendwie gute Möglichkeiten, wie für jeden an verschiedene Bildungsangebote zu kommen. Aber letzten Endes gibt es keine Chancengleichheit, weil es ein unheimlicher Unterschied ist, aus was für einer Familie man kommt. Wenn du aus einer reichen Familie kommst, irgendwie die schon früh anfängt, dich irgendwie zu fördern, wo du irgendwie schon musikalische Früherziehung hast und früh Sportunterricht bezahlt kriegst und wo deine Eltern wie viel in dich hinein investieren, dann hast du ganz andere Chancen, als wenn du aus einer kaputten Familie kommst, wo Vater und Mutter trinken und den ganzen Tag vorm Fernseher hängen und irgendwie kein Geld irgendwie dafür da ist, dich an irgendwelchen Sonderveranstaltungen teilnehmen zu lassen. Dann hast du definitiv irgendwie ganz andere Chancen. Und jetzt frage ich mich, was hat eigentlich jemand für eine Chance, der nicht seinen Ursprung in seiner Familie hat in erster Linie, sondern der seinen Ursprung in Gott selber hat. Und auf einmal ist es, glaube ich, positiv egal, ob du aus einer guten Familie kommst oder ob du aus einer schlechten Familie kommst, weil letzten Endes irgendwie dein Ursprung viel, viel tiefer reicht als zu deiner Familie und letzten Endes irgendwie gerade, wenn du wiedergeboren bist, dein eigentlicher Ursprung in Gott ist und du die Möglichkeiten hast, die Gott in dich hineingelegt hat, die Talente hast, die Gott dir gegeben hat und du mit der Weltsicht aufwächst, die Gott für dich hat und weil du mit Gottes Ressourcen und Möglichkeiten aufwachst. Und ich glaube, wenn man diesen Punkt verstehen könnte, echt nur diesen einen Punkt, wenn man da irgendwie verstehen könnte, es zählt für mich nicht in erster Linie, was meine Eltern in mich hineingelegt haben, sondern es zählt für mich in erster Linie, was Gott in mich hineingelegt hat, dann würde das das Leben total ändern. Ich glaube, dann kann keiner mehr sagen, so, ja, aber irgendwie damals ist alles schief gelaufen und ich war als Kind irgendwie schon total der Schulversager und so weiter und so weiter. Ey, und ganz ehrlich, ich komme eigentlich aus einem sehr guten Elternhaus, aber ich war auch ein Schulversager. Ich habe irgendwie, keine Ahnung, glaube ich, 40 Punkte gehabt, die man fürs Abitur braucht, von den 100, irgendwie, die man brauchte. Ich habe irgendwie Sechsen geschrieben, irgendwie noch in meinen Abi-Klausuren irgendwie und habe das alles echt überhaupt nicht hingekriegt. Und ich habe danach irgendwie eine Lehre angefangen und die auch irgendwie total vergeigt, weil ich einfach irgendwie da mit dem Schulunterricht nicht klargekommen bin. Und ich glaube, meine zweite Lehre hätte ich auch nicht geschafft, wenn ich mein Chef weise genug gewesen wäre, zu sagen, du musst nicht in die Berufsschule gehen. Also da habe ich es dann zum Glück mir selber beibringen können, sonst hätte ich wahrscheinlich die zweite Lehre auch nicht mehr geschafft. Und wenn ich gucke, irgendwie, wo ich jetzt mittlerweile bin, irgendwie, ne, was Jesus mir alles beigebracht hat, irgendwie, wie gut ich jetzt lernen kann, irgendwie, was ich für Möglichkeiten habe, sogar andere Leute zu lehren. Und ich meine, ich habe mehr als ein Dutzend Bücher zumindest mitgeschrieben, irgendwie teilweise irgendwie alleine geschrieben. Und ich weiß mir, dass das echt nicht möglich gewesen wäre, wenn ich mich nur irgendwie auf das hätte verlassen müssen, was ich von zu Hause aus mitbekommen habe oder irgendwie was an Genen irgendwie da gewesen ist. Und ich weiß nicht, wenn Jesus da nicht irgendwie was völlig Neues gemacht hätte und ich nicht Stück für Stück irgendwie Talente erkannt hätte, von denen ich niemals wusste, dass ich die hatte, dann wäre ich heute garantiert nicht da, wo ich jetzt bin. Und so ist es einfach. Hey, unser Ursprung geht weiter zurück als das, was wir mit sichtbaren menschlichen Augen sehen. Und wenn wir an diese Quelle kommen, wenn wir diesen Glauben entwickeln und das wissen, dann wird das Leben sich ändern müssen, hundertprozentig. Und das Abgefahrene ist, dass es noch nicht mal nur für den wiedergeborenen Menschen gilt, sondern im Grunde genommen ist Gott der Urheber alles Lebens. Wenn irgendjemand lebt, dann kann man schon sagen, Gott hat das gewollt. Irgendwie Gott hat in irgendeiner Weise daran mitgewirkt. Es gibt so ein Lied von Jan, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Irgendwie da ist irgendwie irgendwo eine Textzeile drin. Deine Unterschrift steht auf jedem Lebewesen. Und das ist absolut wahr. Und so will ich euch mal einen Psalm vorlesen aus dem Alten Testament. Klar, im Neuen sind keine Psalmen, nämlich Psalm 139, wo der Psalmschreiber das beschreibt und wie das letzten Endes Leben von Gott kommt. Du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Deine Augen sahen, wie ich entstand, In deinem Buch war schon alles verzeichnet. Meine Tage waren schon gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Und solche Aussagen finde ich immer total geheimnisvoll, also auch irgendwie super mystisch. Und ich habe früher immer gedacht, so, das ist ja irgendwie Quatsch. Wenn man das so vom rein Rationalen her sieht, dann muss man sich ja irgendwann die Frage stellen, wo hat eigentlich Gott in der Entstehung eines Kindes noch einen Platz? Also ich meine, so zwischen Zeugung und Austragung ist ja eigentlich wie der Prozess, irgendwie den können wir ja biologisch irgendwie total haarklein nachverfolgen und wissen irgendwie eigentlich, dass das alles bloß irgendwie etwas Natürliches ist. Und so habe ich früher dann immer gedacht, okay, oder habe mir ein bisschen damit beholfen und habe gedacht, okay, der Text ist ein paar tausend Jahre alt. Vielleicht waren die Leute damals noch nicht so smart und wussten nicht, wie das ein Zusammenhang besteht zwischen Sex und Kinderkriegen. Es vergeht ja auch einiges an Zeit zwischen beiden Ereignissen und vielleicht konnten die das noch nicht so richtig zuordnen. Mittlerweile weiß ich, das ist nicht so richtig haltbar. Allein schon die Geschichte von David und Bathseba, irgendwie, ne, wo David irgendwie Bathseba schwängert und dann irgendwie versucht, ihren Mann irgendwie dazu zu kriegen, doch noch mit ihr zu schlafen, irgendwie, um das zu vertuschen, zeigt eigentlich ziemlich deutlich, dass David wusste, irgendwie, dass da Zusammenhänge waren und dass man das schon damals wusste. Und so wird mir eigentlich so eine Stelle mittlerweile irgendwie noch viel intensiver dadurch, weil das nämlich heißt, dass damals jemand, der mit Gott unterwegs war, darüber nachgedacht hat, und irgendwo dieses Geheimnis ergriffen hat, dass Gott an der Entstehung von jedem Leben dabei ist. Und dass es wahrscheinlich auch selber nicht erklären konnte und das nicht in wissenschaftlichen Ausdrücken hätte ausdrücken können, aber dass er es irgendwie gespürt hat, irgendwie, dass ein großes Geheimnis um das Leben herum ist und das Leben letzten Endes irgendwie nicht von Vater und Mutter alleine kommt, sondern das Leben irgendwie letzten Endes von Gott kommt. Und ich kann das nicht erklären, aber es ist wieder so eine geistliche Sache. Wenn ich mit geistlichen Augen solche Dinge lese, boah, dann bin ich auf einmal total begeistert und weiß, irgendwie Gott hat mich geschaffen, irgendwie Gott war im Mutterleib schon irgendwie dabei und Gott hat irgendwie Mutterleib vielleicht schon gesehen, okay, die Nase, irgendwie die müssen wir noch ein bisschen andrücken oder irgendwie sonst etwas. Und hat da irgendwie schon seine Hand drin gehabt und ich freue mich total darüber. Und ich weiß, mein Verstand wird das niemals ergreifen können, aber mein Geist sagt so, Halleluja, irgendwie, dass Gott damals schon bei ist. Und da ist eine ganz wichtige Lektion drin und ich weiß, dass es eigentlich seelsorgerlich schon fast unzumutbar ist, mir das einfach in einer Predigt so zu streifen, aber ich hatte doch das Gefühl, dass ich es machen sollte. Nämlich selbst wenn du jemand bist, der von den Eltern ungewollt war, dann heißt das nicht, dass du ungewollt warst. Denn dann ist es immer noch, dass Gott Ja zu dir gesagt hat und Gott gesagt hat, ja, aber ich will das Kind. Und letzten Endes irgendwie in so einer Diskussion zwischen Eltern und Gott hat Gott die besseren Karten, hundertprozentig. Und es ist egal, irgendwie, ob deine Eltern dich wollten oder nicht, aber Gott will dich und du bist willkommen hier auf diesem Planeten und du bist nicht zufällig hier. Denn der Ursprung von Leben reicht viel weiter zurück, irgendwie reicht viel weiter zurück als deine Eltern, Voreltern und sonst irgendwie etwas und geht direkt bis zu Gott. Und das heißt auch, und wir können uns eigentlich auch sehr darüber freuen, Leben entsteht eigentlich letzten Endes nicht da, irgendwie, wo irgendwelche Zellklumpen sich teilen und irgendwie auch nicht da, irgendwie, wo das erste Reptil aus dem Meer gekrochen ist und sich evolutiv irgendwie alles so entwickelt hat, bis dann auf einmal hoppsala der Mensch da war, sondern letzten Endes die Quelle des Lebens ist Gott selber und kann sein, dass dann noch irgendwelche wissenschaftlich greifbaren Prozesse mit abteiligt waren, dass Gott irgendwie dadurch gewirkt hat, aber letzten Endes der Ursprung des Lebens ist der, der das Leben selber ist. Ha. Halleluja. Und dann kommen wir zu der zweiten Sache, die Jesus über sich wusste, nämlich Jesus wusste nicht nur, wo er herkommt, sondern er wusste auch, wo er hingeht. Und das erinnert mich an ein altes Lied von Bob Marley, den ich überhaupt nicht mag, deswegen werde ich das Lied nicht vorsingen. Aber vielleicht kennt ihr das da in Exodus, da ist so diese Textzeile, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, wo wir hingehen. Und beides sind total wichtige Sachen, also sind einfach extrem wichtige Eckdaten, dass man weiß, wo man herkommt und wo man hingeht, das will jeder Mensch wissen. Und wiederum hat Jesus das aus dem Alten Testament. Der Titel, den Jesus für sich am allerhäufigsten benutzt hat, wenn er über sich selbst geredet hat, war nicht Messias. Er hat nur ganz selten gesagt, dass er der Christus ist. Er hat nicht gesagt, ich bin der König der Könige und der Herr der Herren, sondern das, was er am meisten für sich benutzt hat, war der Titel Menschensohn. hat mehr als 80 Mal gesagt in den Evangelien, dass er der Menschensohn ist oder der Sohn des Menschen, irgendwie mal so rumgedreht und mal so rumgedreht. Und jedes Mal, wenn er das getan hat, hat er sich damit bezogen auf Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias und ganz besonders auf Prophezeiungen aus dem Buch Daniel. Und es heißt da in Daniel 7, ich sah in einem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und gelangte zu dem, der uralt war. Hier ist jetzt von Gott die Rede. Und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihn alle Völker und Leute aus vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und sein Reich hat kein Ende. Also wenn Jesus vom Menschensohn geredet hat, dann hat er damit gesagt, ich komme irgendwann wieder und dann wird Gottes Reich in Vollkommenheit anbrechen. Dann werden mich alle Menschen erkennen, dann werden mich alle anbeten und auf einmal ist Gottes Reich da und es wird kein Ende mehr nehmen und es wird sich sogar bis in Ewigkeit ausbreiten und Gottes Herrlichkeit wird da sein und alles wird anders sein. Und das heißt, dass Jesus eine total abenteuerliche Zukunftsperspektive hatte, wenn man darüber mal nachdenkt. Das macht mich echt so ein ganz kleines bisschen glücklich. Jesus hatte nicht die Zukunftsperspektive, ach, ich werde vielleicht irgendwie Mitte 30 und dann werde ich gekreuzigt und dann ist vorbei. Und er hatte auch nicht die Zukunftsperspektive, ich werde vielleicht Mitte 30, werde gekreuzigt und danach werde ich auferstehen und alles wird gut. Sondern er hatte eine Zukunftsperspektive, die noch weiter gelaufen ist und hat nämlich eigentlich schon gewusst, ich werde gekreuzigt werden, ich werde auferstehen und ich werde irgendwann wiederkommen. Und jetzt ist schon 2000 Jahre ist er weg und er ist immer noch nicht wiedergekommen. Und wir wissen, dass Jesus irgendwann wiederkommt und dass dann irgendwie Schluss sein wird in dieser Welt und dass dann Gottes Reich in Reinkultur anbricht. Und Jesus hat mit dieser Zukunftsperspektive gelebt, dass er wusste, irgendwann in 2, vielleicht 3, vielleicht 4000 Jahren komme ich wieder und dann wird alles irgendwie so sein, wie man es sich immer gewünscht hat. Und er hatte also eine Langzeitperspektive für sein Leben, die man echt fast gar nicht mehr irgendwie mit Worten beschreiben kann. Also das ist eigentlich echt unfassbar. Und das Tolle ist, dass er uns in allem ein Vorbild gewesen ist und sogar in dieser Langzeitperspektive ein Vorbild war. Denn wir als Christen wissen, dieses Leben ist nicht alles und unser Leben endet nicht mit dem Tod, sondern unser Leben fängt technisch gesehen eigentlich erst an mit dem Tod. Und wir wissen, wir haben eine Perspektive, die weit über dieses Leben hinausgeht. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, diese Perspektive zu haben und dass es eine große Katastrophe ist, wenn wir meinen, irgendwie, dass unser Leben irgendwie so diese paar Jahrzehnte sind, die wir hier in diesem Körper auf dieser Erde verbringen. Ehrlich, wenn du weißt, dass das Beste noch kommt, dann wird dir vieles hier im Leben ziemlich egal sein. Und so schreibt Paulus im 2. Thessalonicher, dass wir nicht so leben sollen wie die Leute, die keinen Gott haben und deswegen keine Hoffnung haben. Wir haben eine Hoffnung, die weit über das Leben hinausgeht. Und echt, wir müssen nicht alles aus dem Leben herausholen und wir müssen uns auch überhaupt nicht irgendwie über Dinge ärgern, die in unserem Leben schiefgehen, weil wir wissen, dass es eher bloß ein Augenblick, ein Hauch, sagt Bibel an einer Stelle, irgendwie mehr ist unser Leben eigentlich gar nicht. Und danach irgendwie bricht eigentlich das Richtige an und das Echte an. Und was wir hier verpasst haben, ist total egal. Denn irgendwann kommen wir bei Gott an und alles wird super sein. Und es nimmt so viel Stress aus einem Leben heraus, wenn du weißt, dass dein Leben bis in die Ewigkeit verlängert ist und dass das Ende gut ist, das kann man eigentlich schon fast gar nicht sagen. Es gibt eine wirkliche, totale Entspannung, das zu wissen. Und so sagt Apostel Paulus in Römer 8, ich weiß, dass die Leiden dieser jetzigen Zeit um nichts ins Gewicht fallen im Vergleich zur künftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart wird. Boah, und das haut mich echt jedes Mal um, denn wenn du es mal liest im 2. Korinther, die leichten, kleinen Leiden, über die Paulus geredet hat, da war Auspeitschen drin, da war drin, mit Stöcken geschlagen zu werden und die haben also mit Stöcken geschlagen, dass Knochen gebrochen sind dabei, da waren mehrere Steinigungen drin, da war Gefängnisaufenthalte drin, da war Verrat drin, da war irgendwie seine Freunde zu verlieren drin, da war drin, irgendwie auf hoher See ein paar Tage zu treiben, da war alles drin, was kein Mensch mitmachen will. Und dann guckt Paulus auf sein Leben zurück und sagt, ach, egal eigentlich. Irgendwie, das war Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, was irgendwann mal kommt. Und ehrlich, wenn du mit so einer Perspektive lebst, dann frage ich mich ganz ehrlich, was kann ich aus der Bahn werfen? Also dann passiert halt irgendwas Negatives irgendwie und du kriegst es vielleicht nicht weggebetet. Und du wirst immer sagen können, naja, das ist ja auch nicht alles hier, sondern ich habe eine ganz andere Perspektive. Und ich glaube, so ein Leben wird Leute um uns herum derbe anziehen irgendwie. Das wird einfach, da lebt man als Mensch so anders irgendwie mit Gott als ohne Gott, dass es eigentlich um uns herum kaum einen kalt lassen kann. Und so hat Jesus zwei Eckdaten gehabt in seinem Leben oder in seiner Identität. Nämlich er wusste aus der Bibel und durch den Heiligen Geist, woher er kommt und wohin er geht. Und es ist bei uns genau das Gleiche. Wir wissen, woher wir kommen und wir wissen, wohin wir gehen. Und ich meine, beides macht eigentlich alles aus, was ein guter Glaube haben sollte. Auf der einen Seite ist so diese Rückschau. Und die Rückschau heißt irgendwie, ja, ich komme letzten Endes wie vom Kreuz Christi her, ich kann alles glauben, irgendwie, was er für mich erkauft hat. Das ist irgendwie für mich Realität. Und auf der anderen Seite ist es diese gespannte Vorfreude auf das, was noch kommen wird in der Zukunft, und das ist die Hoffnung. Und wenn 1. Korinther 13 jetzt sagt, dass uns drei Dinge bleiben, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe, dann heißt das, wir haben den Anfang, wir haben das Ende und für die Mitte, nämlich für das Leben, was wir jetzt hier leben, haben wir die Liebe. Und das bedeutet irgendwie, dass wir unser Leben nicht mit kaltem Herz leben müssen, nicht mit Leidenschaftlosigkeit, sondern dass wir unser Leben leben können mit Leidenschaft für Gott, für sein Reich und für Menschen, und dass wir ein sehr erstrebenswertes Leben führen können, das zwischen diesen beiden Polen ist, von Glaube und Hoffnung, und das keine Ahnung. Ich höre einfach mal auf, bevor ich hier jetzt nochmal neu anfange zu predigen. Aber auf jeden Fall, daraus baut unsere Identität sich auf. Und das ist eine kostbare Sache. Amen.